Wir haben 7 Uhr. Ich darf Sie alle hier sehr herzlich begrüßen im Fab Lab der Uni Konstanz. Es kommen noch Menschen. Ich atme also etwas langsamer und warte. Hier sind noch Plätze. Gerne setzen. Ja, das Fab Lab, was das genau ist, sage ich jetzt nicht. Das macht Emanuel gleich. Wurde gestern offiziell eröffnet und hat jetzt gleich die zweite oder dritte Veranstaltung. Ich habe den Eindruck, du bist im Dauereinsatz, seit das jetzt hier die Tore aufgemacht hat. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir eine sehr große Gruppe hier heute Abend haben, die sich dafür interessiert, was man denn zwischen Stadt und Uni an der Uni machen kann. Das ist die einzige Veranstaltung der Reihe vom Giesberg in die Stadt, die sozusagen die andere Richtung nimmt, von der Stadt auf den Giesberg, mit der gleichen Intention allerdings, nämlich Zusammenarbeit zu fördern, Zusammenarbeit möglich zu machen, Projekte aufzugleisen und gemeinsam zu arbeiten. Bei mir und meiner Kollegin Sibylle Mühleisen geht es dabei vor allen Dingen um Transferlehre-Projekte. Das sind solche Projekte, bei denen Seminare in Kooperation mit externen Partnern zusammenarbeiten. Und sowas könnte zum Beispiel in diesem Rahmen auch stattfinden. Das heißt, Ideen sind gerne willkommen. Vielleicht, wer weiß, eine Stunde weiter entstehen schon die ersten. Kommen Sie rein, hier ist Platz. Hallo. Und es gibt sogar noch Sitzgelegenheiten. Aber ich glaube, ich habe für heute Abend genug geredet. Ich übergebe gerne das Wort an Manuel Bernhard. Manuel Bernhard ist der Leiter des Fab Labs. Er ist, glaube ich, einer der wenigen hier an der Uni angestellten Maschinenbauer und ist extra dafür angestellt worden, diese Einrichtung hier aufzubauen und zu entwickeln und ans Laufen zu bringen. Und wir sind ganz gespannt, Manuel, was uns hier denn jetzt erwartet.
Dankeschön. Ja, auch herzlich willkommen meinerseits. Wie gesagt, ich heiße Manuel Bernhard und leite das Fab Lab. Gestern feierliche Eröffnung, ja. Und heute bereits die zweite Veranstaltung, ja. Genau. Und freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und heute geht es ja um das Thema selber machen in der Vortragsreihe vom Giesberg in die Stadt und im Speziellen um das Fab Lab Konstanz. Ich möchte jetzt ganz kurz so ein bisschen fragengeleitet hier durch die Folien gehen und danach eigentlich mehr Zeit darauf verwenden, Sie durchs Fab Lab zu führen und dann so live an den Geräten Ihnen ein bisschen was zu sagen, was Sie hier machen können, was die Stadtgesellschaft hier machen kann und wie wir uns das so vorstellen. Genau, dabei ist sicher eine wesentliche Frage, was ist ein Fab Lab überhaupt? Einige können mit dem Begriff vielleicht gar nichts anfangen, selbst die Übersetzung ins Deutsche, wie wir nachher feststellen werden, ist auch nicht selbsterklärend, sodass ich Ihnen da einfach ein paar Informationen mehr dazu gebe. Danach gehen wir auf unsere Ausstattung ein, also was gibt es denn hier alles, was können Sie benutzen, wer darf es benutzen, ja? Genau, und was letztlich auch unsere Ziele der Universität sind, ja, mit dem Fab Lab. Was bezwecken wir damit und was steckt dahinter? Und genau, den fünften Punkt ignorieren Sie jetzt am besten, der ist da reingerutscht und nicht zu Ende. Genau. Genau, zuerst, was ist ein Fab Lab? Fab Lab ist die Abkürzung, vielleicht haben Sie es gelesen im Programm, Fabrication Laboratory. Also kommt aus dem Englischen, übersetzt ins Deutsche Fabrikationslabor. Also auch selbst der Begriff sehr, sehr erklärungsbedürftig. Ich mache es kurz. Es ist letztlich eine Art, eine besondere Werkstatt, ja? Nämlich eine offene Werkstatt, die ausgestattet ist, ja, vom 3D-Drucker über Lötstation bis hin zu einem Laserschneidegerät. Ja? Und grundsätzlich kann sie von jedem genutzt werden. Und mit jedem meine ich tatsächlich, Sie alle können diese Werkstatt hier nutzen. Wir gehen nachher noch ein bisschen genauer darauf ein, was das bedeutet im Kern. Und ich möchte Ihnen einfach noch kurz mitgeben, wie diese FabLab-Bewegung eigentlich entstanden ist. Die entstand Anfang der 2000er am MIT, also am Massachusetts Institute of Technology in den USA, und ist aus einem ganz einfachen Seminar heraus entstanden, eines Physikers, der ein Seminar gegeben hatte, wo es darum geht, wie kann man fast alles herstellen. Und das hat dann so seinen Lauf genommen. Das erste FabLab hier in Deutschland wurde dann an der RWTH Aachen gegründet. Die Idee dahinter ist, dass jeder freien Zugang zu digitalen Technologien bekommt, ja, und Ideen letztlich auch selbstständig verwirklichen kann. Und damit kommen wir dann eigentlich zur nächsten Folie. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, dass es mittlerweile über 2000 FabLabs weltweit gibt. Das heißt also, es ist letztlich ein Netzwerk, was da besteht. Und die Idee dahinter ist, hinter dieses Netzwerks, dass jemand, der hier in Konstanz irgendwas produziert oder irgendwas herstellt, das Gleiche dann auch in Zürich machen kann oder in Wien oder in Madrid, wo auch immer, ja, wo es ein FabLab gibt. Denn die Grundausstattung ist so ziemlich immer die ähnliche. Ja? Die Maschinen heißen anders, sind ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, wie auch immer. Aber im Kern sollte das möglich sein. Wie ist das FabLab ausgestattet? Also grundsätzlich, ich hatte es vorher erwähnt, geht es darum, dass Menschen die digitale Fertigungstechnologien kennenlernen. Darüber hinaus haben wir aber auch analoge Handwerkzeuge, klar, Prototypen zum Beispiel zu erstellen oder irgendwelche Ideen umzusetzen, da reichen die digitalen Fertigungstechnologien häufig nicht aus. Das heißt also, man braucht ergänzendes Werkzeug. Sie werden das bei der Führung dann nachher gleich sehen, was wir hier so alles haben. Aber der Fokus liegt tatsächlich auf diesen digitalen Fertigungsgeräten. Das können 3D-Drucker sein, CNC-Fräsmaschine und so weiter. Wir lernen nachher noch die CNC-Stickmaschine kennen. Die Idee dahinter ist, hinter dieser breiten Ausstattung, die wir hier haben, die Sie auch gleich kennenlernen werden, möglichst viele Personen anzusprechen. Weil wir hier an der Universität einen Raum der Begegnung schaffen möchten. Der Begegnung unter unseren Fachbereichen. Eine Begegnung zwischen verschiedenen Menschen, aber eben auch zwischen der Universität und der Stadtgesellschaft. Und durch das breite Angebot können wir natürlich wesentlich mehr Menschen anlocken als mit nur dem Angebot 3D-Drucker zum Beispiel. Genau, jetzt nochmal zum FabLab, zur Nutzung grundsätzlich, wer es nutzen darf. Ich hatte vorher gesagt, Sie alle können es nutzen, das ist tatsächlich so. Wir gehen nachher gleich nochmal kurz darauf ein, zu welchen Zeiten Sie das alle nutzen dürfen. Das wird einmal wöchentlich sein. Grundsätzlich natürlich alle Universitätsangehörigen, aber auch die gesamte Gesellschaft. Also völlig egal, ob Sie hier in der Stadt wohnen oder in Radolfzell wohnen, in Singen wohnen, wo auch immer. Sie können dieses FabLab nutzen. Zu den genannten Zeiten. Ich werde Ihnen gleich sagen, wann wir da loslegen werden, beziehungsweise zu welchen Tagen das genutzt werden kann. Wir möchten aber mit dem FabLab auch ganz gezielt Bildungseinrichtungen ansprechen. Schulen, die hier Workshops geben können, beziehungsweise wo einfach bestimmte Kurse hier drin stattfinden können. Und da möchte ich gleich nachher auch noch einige Beispiele nennen, wie das ausschauen kann. Vorab aber nochmal zu unseren Zielen. Das FabLab ist Teil eines viel, viel größeren Projekts, nämlich des Forum Konstanz. Die wenigsten werden wahrscheinlich davon gehört haben. Das Forum Konstanz ist eine bauliche Realisierung eines Gebäudes letztlich, was 2029 eröffnet werden soll. Bis jetzt ist noch nicht viel zu sehen, aber die Ideen dieses Forums, da geht es genau um Themen Austausch, Gesellschaft, Universität, inneruniversitärer Austausch. Diese Ideen sollen bereits jetzt umgesetzt werden unter der Namensmarke Forum.Konstanz. Und eine dieser Ideen ist das FabLab. Das heißt, das wollen wir jetzt umsetzen und haben es auch getan, um bereits diese Ideen, zum Leben zu erwecken. Genau, ich hatte es erwähnt, wir wollen Zufallsbegegnungen ermöglichen. Deshalb verzichten wir auf ein Buchungssystem vorerst, weil wir möchten, dass die Leute auch so rein zufällig mal hier reinlaufen, sich umschauen oder gar dann hier ihre Ideen umsetzen. Darüber hinaus möchten wir natürlich auch eine Bildungsaufgabe in der Region wahrnehmen, denn es geht hier viel mehr als nur um Ideen umzusetzen. Wenn man hier reinkommt, Ideen umsetzt, lernt man gleichzeitig auch ziemlich viel über die digitale Fertigung kennen. Man lernt kennen, wie erstelle ich ein 3D-Modell, wie komme ich tatsächlich zu einem Bauteil, und das sind letztlich nichts anderes als digitale Kompetenzen rund um diese Fertigungstechnologien. Zusätzlich wird natürlich der Austausch gerade auch mit der Gesellschaft eine ziemlich große Bereicherung darstellen, ja? Weil wir plötzlich nicht mehr nur Universitätsangehörige hier drin haben, sondern tatsächlich ein bunt gemischtes Publikum, was einfach nur bereichernd sein kann. Letztlich geht es aber tatsächlich auch darum, hier kreativ und frei zu arbeiten. Das heißt, also, wir werden Ihnen nichts vorgeben. Ja? Sie müssen sich halt gewisse Regeln halten, Sicherheitsregeln und so weiter, aber wir werden Ihnen nicht vorgeben, Sie dürfen das und das nicht machen, aus welchen Gründen auch immer. Wir werden natürlich untersagen, irgendwelche Waffenteile oder was auch immer herzustellen, ja? was heutzutage möglich ist mit 3D-Druckern. Ja? Aber ansonsten sind Sie hier relativ frei. Ja? Wir schränken Sie nicht ein, wir sind immer da, für Rückfragen, stehen so mit unserem Wissen rund um diese Technologien zur Verfügung und stellen Ihnen das Equipment frei zur Verfügung. Das heißt, Sie brauchen für die Nutzung hier nichts zu bezahlen. Darüber hinaus wollen wir natürlich auch interuniversitär ein großes Angebot schaffen, nämlich zum einen für Forschung und Lehre. Im Bereich der Lehre können das Transferprojekte sein, Transferlehre. Das heißt also, wo es um Projekte geht zwischen Universität und Dritten, hier diesen Raum zu nutzen, um kreative Arbeiten umzusetzen, ja, Objekte zu erzeugen. Wir sehen nachher noch ein paar Beispiele. Oder auch die Forschung, ja, wenn es darum geht, Versuchsaufbauten in den Naturwissenschaften zu bauen, man das selber machen möchte, nicht auf Dienstleistungen zurückgreifen möchte, aus welchen Gründen auch immer, weil es schnell gehen muss etc., ist hier der Raum dazu da, das genau durchzuführen. Darüber hinaus war gerade im Vorfeld eine Veranstaltung von unserer Startup-Initiative Kilometer 1. Das heißt, sie fördern hier Gründungswillige, Gründungsinteressierte und beraten die hinsichtlich Finanzierung und so weiter. Und das FabLab bietet eine weitere Möglichkeit, auch die Prototypen hier an der Universität selbst herzustellen. Ja, also wann immer es darum geht, irgendwelche Objekte zu erzeugen, gibt es hier die Möglichkeit. Wir können darüber hinaus natürlich unterstützend und beratend tätig sein, also wie grundsätzlich so ein Projekt dann auch abgewickelt werden kann, beziehungsweise aufgebaut werden kann hier im FabLab. Jetzt komme ich ganz kurz dazu, ab wann wir aufmachen, also tatsächlich in diesen Regelbetrieb reingehen und ab wann Sie die Möglichkeit haben, tatsächlich auch vorbeizukommen. Und wie das ganze Anmeldeprozedere hier funktioniert oder wie es so grundsätzlich funktioniert, ja. Wir werden ab dem 15. Juni, das ist ein Donnerstag, in den Regelbetrieb gehen. Dann wird ab diesem Tag immer donnerstags für alle geöffnet sein. Also einmal in der Woche dürfen alle kommen. Momentan ist geplant von 14 bis 21 Uhr, dass auch jeder die Möglichkeit hat, nach Feierabend oder beruflicher Tätigkeit hier vorbeizukommen und auch noch im FabLab tätig zu sein. Die Anmeldung erfolgt dann direkt vor Ort, also das funktioniert nicht digital. Sie kommen hierher zur genannten Zeit, das werden wir dann noch veröffentlichen, bekommen eine allgemeine Sicherheitsunterweisung, da werde ich Ihnen dann erklären, worauf Sie zu achten haben hier im FabLab. Und danach werden Sie bei uns im System eingetragen und sind dann sozusagen FabLab-User, ja? Haben sozusagen eine Rolle hier drin. Und haben danach die Möglichkeit, für jede Maschine, die Sie interessiert, einen Einführungskurs zu besuchen. Das heißt, wenn Sie sich für das Laserschneidegerät interessieren, dann kommen Sie zur genannten Zeit vorbei, bekommen einen Einführungskurs und sind danach in der Lage, das Gerät selbstständig zu nutzen. Wir wissen natürlich darum, dass das nicht alles sein kann. Ja? Da kommen natürlich weitere Fragen. Genau die, wie kommt man jetzt eigentlich dahin? Ja? Wie bekomme ich diese Datei, damit ich das herstellen kann? Und rund um diese Themen werden wir dann entsprechende Angebote knüpfen, also Workshop-Angebote, wo es dann darum geht, genau, wie mache ich zum Beispiel ein 3D-Modell oder wie erstelle ich eine entsprechende Datei für das Laserschneidegerät, sodass Sie hier nicht im Regen stehen gelassen werden. Und das muss natürlich alles wachsen. Wir müssen lernen, unsere Nutzerinnen müssen lernen und es ist für beide dann letztlich auch ein Lernprozess. Ja? Und damit bin ich am Ende und möchte jetzt zum Führungsteil übergehen. Vielleicht ganz kurz für alle, wir befinden uns jetzt hier im Haupteingangsbereich, der ist tatsächlich in Richtung des Haupteingangs gerichtet. Hier vorne ist der Anmeldebereich. Also immer, wenn Sie das FabLab betreten, wenn Sie sich dort kurz melden, es wird nachgeschaut, ob Sie in der Datenbank tatsächlich hinterlegt sind. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Hier sind wir im Besprechungsbereich, Meetingbereich. Da kann auch von jedem genutzt werden. Das Display kann von jedem genutzt werden. Man kann sich hier mit seinem Smartphone, mit seinem Computer problemlos ohne Kabel tatsächlich auch auf das Gerät verbinden, so dass auch jeder die Möglichkeit hat, auch mal mit solchen Gerätschaften hier in Kontakt zu kommen. Ja. Darüber hinaus verfügt das FabLab über eine Teeküche, ein Personal-WC. Insgesamt haben wir eine Fläche von ca. 125 Quadratmetern, die wir tatsächlich hier bespielen können. Aufgeteilt ist das Ganze in drei Räumlichkeiten, die nach den Geräten sozusagen bestimmt wurden. Wir haben hier einen Bereich, wo keine Emissionen, also keine Dämpfe entstehen, lediglich Lärmemissionen durch Stickmaschine, durch Nähmaschine oder auch Schneideplotter. Also eigentlich ein sauberer Bereich hier. Dann kommt die Trennwand und dahinter kommen wir dann zu Geräten, die Dämpfe emittieren, die dementsprechend auch Gerüche emittieren. Das wollten wir unterbinden und haben das separat quasi untergebracht. Und dann gibt es den dritten Raum, da entstehen zusätzlich auch noch Stäube. Da wird mit Holz gearbeitet, da wird CNC gefräst. Genau, da haben wir nochmal eine Unterteilung. Zum einen, um die Person zu schützen, zum anderen natürlich auch die anderen Geräte einfach vor den Stäuben zu schützen. Hier sind wir jetzt in dem Bereich, wo wie gesagt Dämpfe entstehen, Gerüche entstehen und so weiter. Die Räumlichkeit, auch vielleicht nochmal erwähnenswert, unterliegt hier einem Luftwechsel. Das heißt also, wir wechseln fünfmal die Stunde hier drin die Luft, ja? Sodass, obwohl wir punktuell schon an den Gerätschaften absaugen, dennoch die Reste, die irgendwie austreten können, sicher abführen. Ja? Und dass die Raumluft hier sauber ist und damit auch ein sicheres Arbeiten letztlich gewährleistet wird. Vielleicht richten wir gerade mal unseren Blick hier auf den Bereich hier hinten. Hier hinten haben wir die 3D-Druckfarm, nennen wir es jetzt einfach mal. Das sind 3D-Druckschränke, in denen sich mehrere 3D-Drucker befinden. Hier mit das einfachste 3D-Druckverfahren, das man kennt. Hier wird ein Kunststoffdraht letztlich geschmolzen und ähnlich wie beim Heißkleben quasi flüssig dann Schicht für Schicht aufgetragen. Das heißt also, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Konstruktion. Nehmen wir mal ein Brot. Das ist also ganz einfach. Ja? Manche von Ihnen kaufen das Brot auch geschnitten beim Bäcker. So ähnlich ist es mit dem Drucker. Ja? Sie bereiten ein 3D-Modell vor, nehmen wir jetzt das Brot, das modellieren Sie komplett und der 3D-Drucker braucht es aber geschnitten. Ja? Das heißt, in der entsprechenden Software sagen Sie, schneide mir bitte das 3D-Modell in meinetwegen 1/10 starke Schichten, also 0,1 mm starke Schichten. Dann wird genau dieses Modell so aufgebaut. Ja? Also 0,1 mm Schicht, dann die nächste, bis dieses Brot letztlich fertiggestellt ist. Das macht das Verfahren letztlich aus und gibt Ihnen auch eine gewisse Freiheit, Designfreiheit, die man von anderen Fertigungsmethoden nicht kennt. Und hier drüben zum Beispiel läuft gerade etwas auf dem 3D-Drucker. Das ist letztlich eine Brillenhalterung, nämlich für unsere Schutzbrillen, die hier drüben dann angebracht sind und entnommen werden können. Da ist dieses Inlay nicht enthalten, das drucken wir uns jetzt selbst aus, sodass wir dann gleich unser Material sozusagen zur Verfügung haben. Und das ist das Schöne daran, Sie sind hier relativ flexibel, ja, was das angeht. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele, gerade so im privaten Kontext. Sie haben vielleicht häufig, oder es kommt immer mal wieder vor, dass irgendwelche Bauteile zu Hause kaputt gehen, Plastikteile, Kunststoffteile. Sie bekommen die Teile nicht mehr. Oder die Teile sind so teuer, dass sie sich eigentlich gar nicht leisten können. Ja? Hier besteht natürlich die Möglichkeit, gerade defekte Bauteile, die es nicht mehr gibt, nicht mehr erhältlich sind, nachzudrucken. Hier ist ein Beispiel, was ich Ihnen nennen kann und auch zeigen kann. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, was das ist hier. Das ist eine Rollladenführung. Also in den Rollläden drin, verborgen irgendwo, gibt es solche Führungen. Auf der einen Seite läuft der Rollladen, auf der anderen Seite der Gurt. Und dieses Bauteil war kaputt, war vermutlich auch aus PVC, gab es nicht mehr. Nicht mehr erhältlich, der Rollladen schon so alt. Das wurde dann nachgedruckt. Warenwert, würde ich schätzen, so 40, 50 Cent. Genau, dem gegenübergestellt neuer Rollladen für 2.500 mit viel Abfall verbunden. Genau. Ansonsten kann man mit den 3D-Druckern natürlich auch Gewinde drucken, ja, also recht komplexe Sachen, ja, die man sonst so natürlich konventionell herstellen kann, aber wesentlich aufwendiger. Genau. Wir verwenden hier nur Kunststoffe zum Drucken, einfach deshalb, weil es das einfachste Verfahren ist, das günstigste jetzt hier in diesem Fall bei diesen FDM-Druckern und das mit intuitivste. Sie sehen, was passiert, Sie sehen die Mechanik, wie sie sich bewegt, wie das Material geschmolzen wird und so weiter. Das heißt also, es ist recht gut zugänglich. Wir achten sehr darauf, dass die Geräte möglichst intuitiv sind, aber auch die Software dazu. Also, dass gerade Anfänger, Anfängerinnen möglichst schnell und gut da reinkommen und dann letztlich auch möglichst schnell produzieren können. Und Sie werden feststellen, wenn Sie dann mal beginnen, werden Sie relativ schnell die ersten Teile erzeugen. Es gibt, Sie müssen nicht unbedingt die Modelle selbst erstellen. Es gibt bereits eine Vielzahl an Bibliotheken im Netz, die auch Modelle zur Verfügung stellen. Genau. Hier haben wir zudem einen Kunstharzdrucker. Das heißt also, wann immer Sie hochdetailgetreue oder hochdetaillierte Objekte brauchen, kleine Teile, würden Sie auf so einen Kunstharzdrucker zurückgreifen. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter als der andere Drucker, aber auch hier werden wir sie einführen. Ein Gerät, was zum Beispiel auch in der Dentaltechnik verwendet wird. Genau. Also vielleicht kann ich ein Beispiel geben. Also Sie haben vielleicht irgendeine Oberfläche entdeckt, die Sie super interessant finden und wollen die irgendwie verwenden. Ja? Vielleicht im Wissenschaftskontext, in welchem Kontext auch immer. Dann hätten Sie grundsätzlich die Möglichkeit, mit einem 3D-Scanner, wie wir ihn hier sehen, dieses Objekt einzuscannen, die Oberfläche einzuscannen, mit so einem 3D-Drucker, der wirklich sehr detailliert drucken kann, diese Oberfläche auszudrucken und dann vielleicht in irgendeinem Prozess zu applizieren. Genau. Oder einfach nur zu digitalisieren. Genau. Damit kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt oder zum nächsten Gerät. Das ist der 3D-Scanner. Davon haben wir zwei Stück da. Das sind handgeführte 3D-Scanner, so dass man auch bei Transferprojekten zum Beispiel oder anderen Projekten, wo Universität mit Dritten kooperiert, durchaus auch darauf zurückgreifen kann. Ich führe das gerade mal ganz kurz einmal vor, damit Sie verstehen, wie das funktioniert. Das System funktioniert mit Licht. Das heißt, der Scanner strahlt ein Licht aus, mehrere Kameras nehmen die Reflexion wieder auf und daraus wird letztlich dann werden Punkte errechnet und Sie haben natürlich bei so einem Modell oder einem Objekt eine Vielzahl von Punkten. Ja? Sie kreieren letztlich eine Art Punktewolke, ja? Die dann in der Software wieder umgerechnet wird und so, dass Sie dann am Ende quasi ein dichtes Modell rausbekommen. Ja? Ich möchte Ihnen einfach mal zeigen, wie simpel das Ganze funktioniert. Hier jetzt am Beispiel dieser Eule. Mit dem Scanner haben Sie letztlich, Sie bekommen von der Software vorgegeben, wie Sie zu scannen haben, in welchem Abstand. Das zeigt dieser Balken links an. Sie sehen, dass die Eule bereits aufgenommen wird. Ich mache es jetzt nicht ganz zu Ende. Gehe mal auf den Abbruch. Das ist jetzt ein Teil eines Scans, der sieht jetzt ziemlich wild aus. Also Sie könnten jetzt denken, oh, was ist das denn? Das sieht ja gar nicht gut aus. Aber was am Ende passiert ist, oder was jetzt im weiteren Ablauf passieren wird, ist, dass Sie quasi dieses Modell von Hand bearbeiten können in der Software oder eine Autopilotfunktion nutzen, wo ein entsprechender Algorithmus im Hintergrund ziemlich viel für Sie übernimmt und Sie feststellen, dass Sie relativ schnell zu einem Ergebnis kommen. Genau, Herr Kümmel-Schnur kann es bestätigen. Wir hatten das ja mal genau durchgemacht. Wie das Ganze dann rauskommt oder was man damit machen kann, ist zum Beispiel dieser 3D-Druck. Die Eule wurde gescannt, wurde anschließend mit wenig Nacharbeit wieder ausgedruckt. Das heißt also, stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwelche Objekte zu Hause, wollen Sie vielleicht digitalisieren. Das heißt, vielleicht sind Sie Computerspielehersteller oder Software-Engineer und irgendwie darin tätig, dann könnten Sie zum Beispiel Spielobjekte hier erzeugen, ja, also reale Objekte nehmen, einscannen und dann in irgendeinem Spiel wiederverwenden. Sie scannen irgendeine Statue ein, die sich ganz anders befindet, drucken Sie hier wieder aus, vielleicht in einem anderen Maßstab, oder nutzen dafür, die Brille ist jetzt draußen, ein Augmented Reality Gerät, um das Ganze hier dreidimensional zu diskutieren. Ja. Genau, das wären die Möglichkeiten. Genauso können Sie eben defekte Bauteile hier einscannen und dann sozusagen ein Reverse Engineering durchführen, also ein Engineering rückwärts, ja, also vom fertigen Bauteil oder defekten Bauteil wieder ein digitales Abbild schaffen. Genau, dann würde ich Sie gerade einmal rumbitten. Das hier ist das Laserschneidegerät. Hier können Sie diverse Materialien mit dem Laser bearbeiten. Hier ist es so, dass Sie die Daten auch vorher am Computer erstellen. Das können Schriftzüge sein, das können irgendwelche Bilder sein, JPEGs, was auch immer, die Sie vorher sozusagen in die Software übertragen und dann vorbereiten für das Laserschneidegerät. Wir haben hier ein Beispiel. Gestern war die Eröffnung. Da hatten wir Herrn Knorr da, der im Slavistik-Seminar das Slavistik-Seminar momentan besucht. Und dieses Slavistik-Seminar soll in einer Ausstellung münden. Und gestern hat er vorgestellt, was er in seiner Arbeit macht, beziehungsweise wie die Ausstellungsobjekte ausschauen sollen. Und das ist ein Beispiel davon. Genau. Hier geht es um, das sind Handzeichnungen, die existieren. Die wurden um die 1920er rum, 1922 erstellt. Danke für das exakte Jahr. Genau, 1922 erstellt. Die hat der Knorr dementsprechend bearbeitet und hier dann mit dem Lasercutter erstellt. Und das Ziel von dem Ganzen ist, dass für die Ausstellung die gesamte Fläche, die wir zur Verfügung haben, genutzt wird, um diese Bilder tatsächlich auf einer Größe von ca. 700 mm Höhe und 500 mm Breite herzustellen. Genau, und dann die im Bibliotheksbereich auszustellen. Genau. Sie können mit dem Laserschneidegerät Acrylkunststoffe bearbeiten, Sie können Hölzer bearbeiten, das mit bearbeiten meine ich jetzt in dem Sinne, schneiden, gravieren. Sie können darüber hinaus auch Papier bearbeiten, schneiden, gravieren. Was nicht geht, sind irgendwelche Metalle zu schneiden. Ja? Was man jedoch machen kann unter Umständen, beziehungsweise wenn man ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllt, Metalle markieren. Das ist dann nicht mehr ein Abtragen des Materials, sondern eine chemische Veränderung der Oberfläche. Genau. Des Weiteren haben wir hier neben dieser Freifläche einen Elektronikarbeitsplatz, also wo man dann tatsächlich auch Mikrocontroller löten kann. Man kann hier programmieren. Man hat eine Entlötstation zur Verfügung, also nicht nur Lötstation, sondern wenn was schiefgegangen ist, kann man auch wieder Lötstellen entfernen mit entsprechendem Vakuum. Darüber hinaus bieten wir natürlich so ziemlich alles an Werkzeugen an, was man dann so braucht. Ja. Das Ganze wird noch wachsen. Das heißt, also wir richten uns in Zukunft nach Projekten aus, schauen, wo gibt es Bedarf, was wird benötigt und dementsprechend werden wir uns dann auch ausrichten. genau. Im hinteren Bereich haben wir einen Lagerbereich. Der ist jetzt noch recht leer, ist aber so gestaltet, dass er öffentlich auch zugänglich ist und dann tatsächlich auch von Personen, von allen genutzt werden soll. Also, dass man ohne Hemmschwelle nach hinten läuft und sich dort auch noch bedient. Genau, dann gehen wir in die nächste Räumlichkeit. Hier ist es dann ein bisschen kleiner, danke. Bisschen enger. Aber vielleicht finden alle Platz. Also hier sind wir jetzt in dem Bereich, ich hatte es vorher erwähnt, hier kann es auch mal staubig zugehen. Ne? Also hier kann gebohrt werden mit der Tischbohrmaschine. Das heißt, wenn mal jemand exakte Bohrlöcher braucht, dann kann er das tun. Hier mit der Tischbohrmaschine können auch Gewinde direkt geschnitten werden. Wir haben Schleifgeräte da. Hier im hinteren Bereich haben wir einiges an Handwerkzeugen da. Wir haben hier nochmal Elektrowerkzeuge, das heißt Schleifgeräte, sehr hochwertige Schleifgeräte da. Wir haben hier im hinteren Bereich, das können Sie vielleicht gar nicht alle sehen, auch ein Absaugmobil da. Das heißt also, wir saugen überall an den Geräten direkt ab, sodass wir an der Entstehungsquelle die Stäube absaugen und hier gar nicht allzu viel im Raum produzieren. Alles, was noch irgendwie entstehen sollte, wird über die Abluftanlage weggesaugt. Genau, auch hier ein 5-fach Luftwechsel, sodass wir sicherstellen, dass keine Stäube hier drin vorhanden sind. Oder nur noch in einer Menge, die nicht mehr zur Gefahr wird. Genau, darüber hinaus haben wir hier auch noch die Möglichkeit, also neben der konventionellen Werkbank auch mit einer mobilen Hobelbank, die man normalerweise große Werkbänke kennt, dennoch die Möglichkeit, so kleinere Schreinerarbeiten auch zu machen, ja, also Hölzer adäquat einzuspannen und so weiter, ja, genau. Herzstück hier von dem Raum ist sicher die CNC-Fräse. Das ist eine Dreiachs-Fräse, das heißt also, wir fräsen in XY-Richtung, also einmal die Fläche und einmal nutzen wir die Höhe der Fräse aus sozusagen. Das heißt also, die dritte Achse kommt runter. Wir können dadurch bedingt 3D-Modelle fertigen oder 3D-Objekte. Natürlich nur das, was uns die dritte Achse zulässt. Ja? Also wir können nicht irgendwie eine komplette Kugel fertigen, das schafft die Fräse nicht. Dafür bräuchten wir eine vierte Achse, die wäre zukaufbar, haben wir erstmal darauf verzichtet, weil es würde den Prozess einfach nur komplexer machen. Und uns geht es ja auch darum, dass möglichst jeder damit zurechtkommt. Und aus dem Grund bleibt es erstmal bei drei Achsen. Sie können hier, und das ist der Unterschied zum 3D-Druck oder auch zum Laserschneidegerät, Sie können hier einfach ein Beispiel, eine Schale fräsen. Ja, also das Innenleben der Schale. Das können Sie 3D drucken, Sie können es aber nur mit Kunststoff drucken. Hier haben Sie eine Möglichkeit, Holz zu verwenden, natürlich auch Fräskunststoffe oder auch Nicht-Eisenmetalle. Aluminium, Kupfer, genau, Messing. Genau. Und es ist ein subtraktives Verfahren. Das heißt also, Sie nehmen immer irgendwas weg von irgendeinem Rohling, von einem Rohteil. Das heißt also, Sie verlieren Material. Das ist der Vorteil vom 3D-Druck. Dort bauen Sie auf, das heißt, Sie haben beim 3D-Druck kaum Materialverlust. Und das sind so Unterschiede, die man hier auch wunderbar erklären kann. Mit 3D-Druck ist wunderbar Leichtbau möglich, das ist hier bedingt möglich. Auch das Laserschneidegerät kann Ihnen zum Beispiel keine Schale erzeugen. Ja, Sie könnten eine Schale erzeugen, indem Sie natürlich ganz, ganz viele Teile herstellen und aufeinander kleben. Ja? Das wäre möglich. Aber das sind die wesentlichen Vorteile hier von der Fräse. Beispiel, Sie brauchen Gehäuse, ja, zum Beispiel aus Aluminium mit entsprechenden Kühlrippen oder was auch immer. Ja, dann hätten Sie die Möglichkeit, hier solch ein Gehäuse herzustellen oder auch Möbelbauteile. Wenn Sie mehrere Teile haben, die Sie dann wiederum Holzteile, die Sie fräsen und dann zum Beispiel zu einem Hocker zusammensetzen. Ja, genau. Die vierte Achse wäre eine Rotationsachse.
Aber sozusagen, ich kann es ja auch händisch um...
Man könnte es tatsächlich machen, die Genauigkeit geht verloren, das ist genau das Problem beim CNC-Fräsen, dass gerade bei dieser Maschine die Schwierigkeit ist, wenn Sie bereits ein existierendes Bauteil haben, wo Sie jetzt sagen, ach, da möchte ich jetzt punktgenau noch was ansetzen, das ist immer schwierig, weil bei dem Gerät. Man sieht es hier drauf ganz gut. Hier läuft gerade ein Video ab. Das ist ein Brett, was ein Lochmuster hat. Das finden wir gleich nachher im Textilbereich vorne. Ich zeige Ihnen genau dieses Teil, dieser Fadenhalter, dieser Garnhalter. Wir sehen gleich, wie das Ganze funktioniert. Weil Sie legen hier ein Rohteil ein, sagen wir einfach mal ein Brett. Sie kennen die Dimensionen gar nicht so ganz genau. Ja? Sie müssen der Maschine einen Nullpunkt vorgeben und das machen Sie manuell. Das heißt, Sie fahren einen bestimmten Punkt an, manuell. Jetzt kann es sein, dass wenn Sie ein fertiges Bauteil haben, wo Sie noch was hinzufügen wollen, dass Sie diesen Nullpunkt genau treffen oder eben nicht. Genau da liegt die Schwierigkeit darin. Und da liegt auch die Schwierigkeit dann im manuellen Drehen. Aber im Prinzip entspricht das der vierten Achse, der Rotationsachse. Genau, hier sieht man den Prozess. Ich lasse die Maschine nicht laufen, weil die ziemlich laut ist. Jetzt hört man momentan nur die Lüftung dieser Spindel, die sich da drin befindet. Die bringt ungefähr 24.000 Umdrehungen in der Minute. Hängt so ein bisschen davon ab, welches Werkzeug hat man drin, was bearbeitet man. Je nachdem ist natürlich auch die Verfahrgeschwindigkeit einzustellen, die Spindeldrehzahl einzustellen. Das lernen Sie dann alles. Hier, genau. Ist sicher die Maschine, die am meisten Einführung braucht. Genau. Aber wenn man es mal gemacht hat, auch ziemlich viel Spaß macht. Genau. Genau, hier sehen Sie einfach den Prozess, wie es funktioniert. Entsprechende Fräswerkzeuge haben wir da. Und auch hier richtet sich es wieder nach den Projekten. Was haben wir für Projekte? Was brauchen wir tatsächlich für Fräswerkzeuge des Weiteren? Das würde dann dementsprechend anwachsen.
Ist die Frage, gut, jetzt komme ich aus der Stadt hier hoch, habe eine Idee, möchte die realisieren, ich mache die Einführung mit und so weiter. Jetzt entstehen aber ja auch Materialkosten. Wie wird das denn gehandhabt?
Genau, also es ist so, dass wir vorerst, da möchte ich explizit darauf hinweisen, vorerst Kleinmaterialien, Kleinmengen nicht berechnen, sprich Widerstände, Schraubenmaterial, was so anfällt. Es muss aber immer zweckgebunden sein natürlich. Hier im FabLab muss irgendwas entstehen. Geben wir kostenfrei ab. Größere Materialmengen, kiloweise Druckmaterial oder auch Fräsmaterial ist selber mitzubringen. Wir werden natürlich auch Restmaterialien da haben, die vielleicht andere NutzerInnen zurückgelassen haben. Die können frei verwendet werden. Aber das wäre dann tatsächlich selbst mitzubringen. Mit Sicherheit wird immer ein Grundstock an Material da sein. Aber da sprechen wir dann, gerade wenn es um Mikrocontroller geht, natürlich von größeren Summen. Und da ist aber sicher so, dass wir auch entsprechend beraten. Ja. Exakt, genau so ist es. Also zum einen ist es natürlich die Rücksprache. Zum anderen bauen wir gerade ein FabLab-Wiki auf. Das FabLab-Wiki wird so aufgebaut sein, dass an jeder Maschine, an jedem Gerät ein QR-Code angebracht wird. Über diesen QR-Code können Sie direkt auf die entsprechende Wiki-Seite gelangen, wo entsprechende Informationen gelistet sind. Zum Beispiel, welches Material da verwendet werden, vielleicht auch nochmal die Einführungsunterlagen, sodass man sich dann nochmal auffrischen kann. Das heißt also, alle Informationen, so das Ziel, sollen zukünftig im Wiki abrufbar sein. Genau, auch welche Materialien empfehlen wir und welche Materialien haben wir ungern. Genau, so dass gleich klar ist, dass das Material könnte gefährlich sein, aus welchen Gründen auch immer. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gerade mal wieder zurück in den anderen Raum und gehen ins Textillab. Außer es gibt noch Fragen.
Ist das auch möglich, Holz zu drucken?
Holz zu drucken? Ja. Nein, also in unserem Fall nicht möglich. Es gibt die Möglichkeit, Filamente zu verwenden, die Holzpartikel enthalten.
Genau.
Die sind aber dann in einer Polymermatrix quasi gebunden.
Ja.
Genau, und halt zu einem gewissen Anteil enthält Holz. Genau, aber nicht komplett.
Ich weiß.
Aber es riecht dann tatsächlich auch nach Holz.
Nach Holz, ja. Genau.
Und sie sieht dann teilweise auch so aus, ja? Sind wir jetzt im Textil-Lab, so nennen wir das. Einfach aufgrund dessen, weil Sie hier Maschinen sehen, Geräte sehen, die zur Textilverarbeitung letztlich genutzt werden. Ich sage Ihnen gleich noch ein bisschen was dazu. Des Weiteren befinden sich hier die Computerarbeitsplätze. Einfach weil das hier der mit der ruhigste Bereich ist. Das heißt, wir haben hier 4 Computerarbeitsplätze mit ziemlich leistungsstarken Rechnern. Das heißt also so, dass Sie auch komplexere Modelle hier erstellen können oder auch mal aufwendigere Arbeiten sozusagen am Computer machen können, wenn es um Rendering geht und so weiter. Das ist dann aber schon sehr spezialisiert. Ansonsten, der Bereich hier ausgestattet mit einer herkömmlichen Nähmaschine. Das heißt, also, es darf eigentlich nicht fehlen. Ja? Unsere Idee ist es hier im FabLab, wie gesagt, ich hatte es vorher erwähnt, möglichst breites Spektrum an Geräten, an Maschinen, an Handwerkzeugen anzubieten, dass möglichst viele Personen angesprochen werden. Nicht jede Person ist vielleicht interessiert am 3D-Druck oder am Laserschneiden, sondern dann vielleicht viel mehr an diesen Dingen. So wollen wir die Möglichkeit eigentlich schaffen, dass sich auch die Personen hier drin begegnen, ja, die sich sonst vielleicht nicht begegnen würden. Genau. Neben der Nähmaschine haben wir eine CNC-Stickmaschine. Das heißt also, computergesteuert wird hier gestickt. Das heißt, sie bearbeiten oder bereiten bestimmte Grafik vor. Sagen wir mal, einfachster Fall, Schriftzug. Hier jetzt in dem Fall FabLab. Ja? Das können Sie sogar an dem Gerät noch machen, direkt, also durch Eintippen an diesem Touch-Display. Oder Sie bereiten ein Logo in einer Grafiksoftware vor, die dann wiederum hier in der entsprechenden Sticksoftware, das haben wir alles parat, vorbereitet wird und der Code an die Maschine gesendet wird. Sobald das Ganze passiert ist, ist es eigentlich nur noch ein Startknopf. Genau. Vielleicht willst du es mal vorführen, Julia, ja?
Ja, klar, dann müsstest du nur noch schnell den Faden ändern.
Genau. Sie haben hier die Möglichkeit, mehrfarbig zu sticken. Das heißt, momentan ist nur ein Faden eingelegt, ist auch nur ein Einfadensystem, also es gibt nur eine Nadel. Es gibt auch andere Systeme, die 6 Nadeln haben oder sogar 15, ja, macht aber die Sache nur komplizierter. Und gerade für Beginner ist es eigentlich nicht ratsam, solche komplizierte Maschinen anzuschaffen. Hier können Sie problemlos, wenn Sie mehrfarbig sticken wollen, das Garn wechseln. Sie werden dazu aufgefordert, das piepst dann, bitte wechseln Sie das Garn. Und dann folgen Sie einfach dem Schema, dem Einlegeschema. Es wird automatisch eingefädelt und abgeschnitten, sodass Sie hier diese Arbeiten nicht mehr machen müssen, so wie man es von früher vielleicht noch kennt, und können dann sticken. Was man hier sagen kann, das ist jetzt natürlich eine recht einfache Anwendung, so ein Schriftzug. Das Logo wird schon ein bisschen komplizierter, da steckt natürlich auch viel Arbeit in der Vorbereitung, in der Software. Man kann das Ganze aber natürlich noch weiter treiben. Also man denke jetzt mal an smarte Textilien, an leitfähiges Garn, was man durchaus auch versticken kann, als Leiterbahn, verknüpft mit Mikrocontrollern. Das heißt, also vom recht einfachen Anwendungsfall bis zum komplizierteren Anwendungsfall ist hier auch ziemlich viel möglich. Es hängt dann natürlich von den Anwendern ab, was die dann tatsächlich auch damit machen wollen. Wir versuchen bestmöglich Beispiele zu liefern, was man machen kann. Und dann hoffen wir auf ganz viele Ideen.
Bis welche Garnstärke?
Ich weiß gar nicht, was die Maschine an Garnstärke kann. Also sicher kein so ein dickes Nylon-Garn, was eine extreme Stärke hat oder so, ja.
Mir geht es eher um Glasfaser und ähnliches, weil man kann ja Textilien wunderbar leuchten lassen mit Glasfaser, das heißt, ich kann...
Ja, aber genau das wäre jetzt ein weiteres Beispiel, also was man natürlich ausprobieren kann. Glasfasern gibt es ja in unterschiedlichen Variationen. Genau. Das heißt also, auch das wäre sicher denkbar, sowas in irgendeiner Art und Weise auszuprobieren. Und schon die nächste Idee, ja?
Das sind ja zwei verschiedene Programme, die ich brauche. Also das Grafikprogramm und das Stickprogramm.
Genau.
Leistet die Maschine, also wenn ich etwas am Grafikprogramm verarbeite, leistet es die Übersetzung selbst oder muss ich das übersetzen?
Also es ist so, die Grafik wird in einer x-beliebigen Grafiksoftware erstellt. Das kann Adobe sein, das kann Photoshop, egal was sein. Da wird die Grafik erzeugt. Dann gibt es speziell für diese Stickmaschinen Software. Das heißt, dort findet eigentlich sozusagen die Bearbeitungsstrategie statt. Das heißt, da bearbeite ich sozusagen meine Grafik. Da gebe ich vor, welche Farben soll das Ganze eigentlich bekommen. Wie soll gestickt werden? Welches Muster soll gestickt werden? Das heißt also, da muss dann sozusagen die Arbeit reinfließen.
Also genau, und darauf zielte nämlich meine Frage. Also meines Wissens sind Stickprogramme nicht ganz trivial.
Absolut, absolut. Stickprogramme sind nicht ganz trivial, aber genau darum stricken wir dann entsprechende Workshops. Also wir bieten Workshops an, wie man sozusagen die Stickmaschine bedient. Es ist auch nicht trivial, mit den unterschiedlichen Stoffen umzugehen, muss man einfach sagen. Es wirkt recht trivial, ist es aber nicht. Also je nachdem, was man für Stoffe hat, kann das sehr schwierig werden. Und das versuchen wir dann abzufangen über entsprechende Workshops. Und bei uns geht es auch darum, Sie dürfen auch Fehler machen. Ja, also wenn irgendwas nicht gelingt, dann gelingt es nicht. Ja? Dann wird es wiederholt. Das heißt also, Iterationen sind erlaubt und daraus lernt man ja auch. Genau, jetzt sehen wir die Stickmaschine sticken. Das heißt also, das Ganze läuft jetzt eigentlich automatisiert. Ja? Der Stickrahmen bewegt sich. Jetzt noch im recht langsamen Modus. Wird es noch schneller, Julia? Oder ist es auf die Geschwindigkeit gerade eingestellt? Okay.
Ja, also wie Sie jetzt hier sehen, das ist nur eben, wenn es ein bisschen schwieriger wird, dann sieht die Maschine selber, dass es sauberer ist.
Genau, dann gehen wir mal weiter. Vorhin hatte ich Ihnen gezeigt, was wir hier gefräst hatten. Das war dieses Holzstück, das man gesehen hat. Das sehen Sie jetzt hier aufgebaut. Hier wurde ein Lochmuster reingefräst. Und was letztlich drunter steckt, sind ganz, ganz viele Dübel. Das Ganze ist Holz, was letztlich abgecycelt wurde, wenn man so möchte. Es wäre sonst entsorgt worden. Und so konnten wir es nochmal nutzen, um hier diese Fadenhalterung aufzubauen. Diese Schrägstellung wurde gedruckt, das heißt also diese Auflager wurden ausgedruckt, genauso wie hier diese Lager für diese Stange, die auch Restmaterial war. Das heißt also, wir konnten hier das Material gerade nochmal sinnvoll verwenden. Auch das hier Material, was nicht mehr benötigt wird, hier draus bauen wir eine Lochwand. Das Teil wird gefräst. Wird anschließend hier mit Hilfe dieser 3D gedruckten Teile hier im oberen Bereich angebracht und hier werden dann Werkzeuge aufgehängt, sodass alles gut sichtbar ist. Das heißt also, Sie werden hier drin auch ziemlich viele Teile immer wieder entdecken, die selbst gemacht sind, ja? Selbst gedruckt sind, selbst gefräst sind, wie auch immer. Ja? Und wir wollen damit auch zeigen, dass Sie sehr wohl eben auch alte Gegenstände wieder neues Leben irgendwie einhauchen können, ja? Oder auch anderweitig nutzen können. Ja? Das heißt, genau mit solchen Beispielen. Hier würde die Julia gleich noch auf ein Projekt eingehen, was bereits hier drin stattgefunden hat.
Genau. Da war nämlich der Fischnetbauverein aus Konstanz hier bei uns und die haben eine Jacke bedruckt. Da haben sie das Design schon mitgebracht, einfach in unseren Computer eingelesen und mit unserer Software CorelDRAW dann einfach in eine Vektorendatei komprimiert, die dann unser Plotter gelesen hat und dann auch auf die Plotterfolie geschnitten hat. Und da sehen Sie auch einmal, wenn wir hier einmal rübergehen, da sehen wir auch ganz fein hier ausgeschnitten, jedes kleine Stück vom Design wird dann vom Schneideplotter ausgeschnitten. Genau, und dann nimmt man diesen Ausschnitt und klebt den mit unserer Transferfolie, die wir auch hier haben, einmal von der Plotterfolie auf das Textil. Und dann geht es einmal zu unserer Bügelpresse hier drüben, die sich erhitzt und dann dieses Design auf das Textil draufdruckt, sodass es auch fest sitzt. Genau. Und das haben wir eben schon einmal hier kreiert. Hier im Endeffekt sieht man dann, dass es auf der Textilie dann einfach ganz fest sitzt.
Und es ist alles selber gemacht worden. Das heißt, die Personen wurden angeleitet und haben die Projekte dann letztlich selbst umgesetzt. Und genau darum geht es hier. Das heißt, sie sollen das Equipment nutzen, sie sollen die Gerätschaften nutzen, um ihre Ideen umzusetzen. Und genau, nochmal der Hinweis, es sind intuitive Geräte, sind keine hochkomplexen Geräte, ganz bewusst keine hochkomplexen Geräte, weil sie jeder benutzen soll. Genau, an dieser Stelle wäre ich am Ende mit unserem Vortrag. Und würde mir natürlich wünschen, wenn Sie uns in Zukunft besuchen würden, ja, mit der einen oder anderen Idee und sie hier im FabLab auch umsetzen. Dankeschön.